Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Freue mich, euch zu sehen und freue mich, heute mit euch ins neue Jahr starten zu können mit der Predigt zum Thema prophetische Rede. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Und ich möchte eine kleine Vorbemerkung machen, wie es jetzt eigentlich zu diesem Predigtthema gekommen ist. Weil für mich war eigentlich klar, wenn das neue Jahr startet, ich predige über die Texte aus der Perikopenordnung. Und dann war es aber so, dass noch im alten Jahr mich ein paar Personen wirklich angestupst haben und immer gefragt haben, so Jahreslosung. Und ich so, nee, ich habe meinen Text. Und irgendwie habe ich gemerkt, doch, Jahreslosung ist dran. Ich gehe ran an das Thema und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich ein Problem. Weil dann sind bei mir ganz viele Fragen aufgeploppt und auch viele Erinnerungen. Und ich möchte auch heute gerne wieder was Persönliches mit euch teilen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich predige, ist für mich wichtig, auf der einen Seite am Text zu sein, aber auch selber ein bisschen zu erzählen, was ich mit Gott erlebe. Und wenn wir über die Jahreslosung nachdenken, dann ist es ganz wichtig zu sehen, die Jahreslosung steht in einem Kontext, sie steht in einem Zusammenhang und ihr habt es eben auch schon in der Lesung von Jörn gehört, Paulus war es wirklich ein großes Anliegen, auch den Jesus-Nachfolgern zu sagen, prophetische Rede ist etwas Gutes und das sollt ihr nicht verachten. Wir schauen einfach rein in den Predigttext von heute, ich lese euch den nochmal aus der Basisbibelübersetzung vor. Paulus und seine beiden Mitarbeiter schreiben an die Thessalonicher, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Also da wird schon mal klar, bei der Jahreslosung geht es jetzt nicht einfach darum, irgendwie in so einen Prüf- oder Kontrollzwang zu kommen und sich in allen Situationen abzusichern, passt das jetzt, passt der Reifendruck am Auto, ist alles perfekt vorbereitet. Nein, es geht darum, dass eine Gemeinde ausgerüstet, auferbaut, ermutigt wird, getröstet wird durch prophetische Rede. Und ihr seht anhand der Farben, es gibt so ein paar Aspekte, die ich heute beleuchten möchte. Und der erste Aspekt ist der Heilige Geist. Um zu verstehen, warum wir das Wirken und das Werk des Heiligen Geistes nicht dämpfen sollen oder nicht hindern sollen, ist es einfach mal wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und das würde ich jetzt einfach mal so forsch sagen, das kommt mir in der evangelischen Kirche immer zu kurz. Denn wir können das ja gar nicht verstehen, wenn Paulus sagt, wir dürfen das Wirken des Heiligen Geistes nicht unterdrücken. Ja, wer ist er denn eigentlich und was will er tun? Was ist sein Auftrag? So, ich habe jetzt in der Vorbereitung mal so 5 Fakten zusammengestellt, wo ich sagen würde, das fasziniert mich an der Person des Heiligen Geistes. Punkt 1. Der Heilige Geist ist der Botschafter des Reiches Gottes hier bei uns auf der Erde. Er ist der Botschafter des Reiches Gottes, das heißt, er repräsentiert die Königsherrschaft Gottes in uns, hier in Bielefeld, in Deutschland und auch in der ganzen Welt. Der Heilige Geist vollzieht quasi die Regierungsgeschäfte dieser Dreifaltigkeit. Und wir bekennen in unserem christlichen Glauben, Jesus Christus, er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten und wir glauben an den Heiligen Geist. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn ich auch mit anderen Jesus-Nachfolgern im Gespräch bin, das steht jetzt irgendwie im Widerspruch, Jesus und der Heilige Geist. Da müssen wir ganz klar sagen, nein, das steht überhaupt nicht in einem Widerspruch. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr, also Christus, wirkt nämlich durch seinen Geist. Das heißt, im Heiligen Geist fließt immer der Geist Christi. 2. Punkt. Wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Kommt auch aus dem 3. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Der Heilige Geist übt keinen unmenschlichen Druck auf Menschen aus. Und er will Menschen auch keinesfalls in ihrer Freiheit berauben, die sie in Christus schon haben. 3. Punkt. finde ich ganz faszinierend, der Heilige Geist bewirkt Veränderung. Der Heilige Geist verwandelt mich. Wozu? Paulus schreibt, wir Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, wir bekommen immer mehr Anteil an der Herrlichkeit Christi. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Wow, der Heilige Geist hat also den Auftrag, in dieser Dreieinheit Veränderung zu bewirken und er verwandelt im Geiste Christi, im Sinne Jesu. Der Heilige Geist ist eine Person, genau wie ich eine Person bin. Also wenn man in der Bibel über den Heiligen Geist liest, dann stellt man fest, der Heilige Geist ist eine Person. Man kann ihn zum Beispiel betrüben. Das würde ja bei einem Menschen auch möglich sein. Der Heilige Geist ist eine Person, die man ehren kann. Man kann eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist leben und man könnte sich auch streng genommen am Heiligen Geist versündigen. Letzter Punkt, faszinierend, der Heilige Geist lässt Frucht wachsen und der Heilige Geist verschenkt sich selbst in Form von gewissen Geistesgaben. Und um die eine Geistesgabe soll es halt eben auch in der Predigt heute gehen, um die der prophetischen Rede, weil ja Paulus dann eben schreibt, und gerade die prophetische Rede, diese Geistesgabe, die gilt es, sorgsam zu prüfen, das Gute zu behalten, aber auch das Böse eben zu meiden. Okay, und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das jetzt eigentlich Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht mit dieser Geistesgabe auseinandergesetzt haben, wie kann man das erklären, was ist eigentlich prophetische Rede? Und ich habe da eine, das muss ich direkt dazu sagen, eine Definition von mir mitgebracht, die ist natürlich nicht jetzt in Stein gemeißelt. Ich bin da auch erst seit Oktober 23 auf dem Weg. Ich sage euch auch nachher konkret, warum das Oktober 23 ist. Ich habe das mal so formuliert. Prophetische Rede ist die praktische Anwendung einer göttlichen Offenbarung nach einer Interpretations- und Prüfungsphase. Ja, die Predigt ist heute so ein bisschen auch so ein kleiner Lehrvortrag. Das ist nicht so vielleicht die ganz klassische Predigt, aber ich finde es wichtig, mal Gedanken darüber zu machen. Am Anfang steht eine göttliche Offenbarung, die es gründlich zu prüfen gilt, nicht alleine. Wir werden nachher sehen, in der prophetischen Rede führt uns Gott auch oft zusammen. Wir sind manchmal da auch ganz arg auf Hilfe angewiesen. Und am Ende kommt es zu einer praktischen Anwendung. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld gefragt, praktische Anwendung, ja, was kann das konkret sein? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Du hältst deine stille Zeit, du liest ein Wort, das dich auferbaut, aber du hast vielleicht den Gedanken, okay, es gibt eine Person, die gerade des Trostes bedarf oder die vielleicht gerade in einer schwierigen Phase ist und du hast den Eindruck, dieses Wort ist ein tröstendes Wort und du möchtest das dieser Person gerne zusprechen. Schreibst eine E-Mail, eine SMS, eine WhatsApp und bist dann schon in der praktischen Anwendung drin. Prophetische Rede kann sein, ein gutes, tröstendes, liebevolles Wort. Ich kann mich erinnern, ich wurde einmal das war auf dem Sanderhof, da hat mich Gysi einmal nach der Predigt so ganz herzlich gedrückt in den Arm genommen und hat einfach gesagt, danke. Und das war für mich wie so eine Umarmung aus dem Himmel, weil ich vorher, wir hatten so ein Trouble gehabt, es war auch so ein bisschen knatschig und ich dachte, oh, jetzt auch noch die Predigt. Und nachher bekommst du so einen Zuspruch, jemand spricht etwas aus dem Himmel in deine Situation rein, das prophetische Rede. Prophetische Rede kann sein, du hast ein ganz konkretes Bild vor deinem inneren Auge. Jetzt wird schon ein bisschen spannender. Du hast ein konkretes Bild vor deinem inneren Auge und du bist dir sicher, dass dieses Bild für eine Person ist und du möchtest dieser Person dieses Bild gerne erklären oder beschreiben. Genauso kann es auch sein, die Beschreibung eines Traumes. Also ich nehme das schon mal gleich vorweg, deswegen wird es vielleicht auch ein ganz bisschen länger dauern. Ich möchte euch heute gerne auch von zwei Träumen erzählen und wie ich damit umgegangen bin, wie ich das geprüft habe oder vielleicht auch nicht so gut geprüft habe und dann in die praktische Anwendung gegangen bin. Prophetische Rede kann sein, du lädst jemanden zum Essen ein, weil du wirklich den Eindruck hast von Gott, es ist dein Auftrag, diese Person jetzt mal damit zu umarmen, im übertragenen Sinne, sprichst gute Worte über ihr aus. Prophetische Rede, Jörn hat es vorgelesen, ist immer an Menschen adressiert und das bedeutet, jeder von uns kann Empfänger von prophetischer Rede sein und jeder kann auch Sender von prophetischer Rede sein. Und ich glaube, ich nehme jetzt schon mal so ein bisschen diese Vorstellungen daraus, die sich manchmal so um diesen Begriff prophetische Rede ranken. Es geht dann nicht nur immer um etwas Zukünftiges. Wenn du dich im Musikteam engagierst, das Kinderlied vorbereitest, dann bist du schon in der prophetischen Rede drin. Also viele von euch üben das auch schon aus. Prophetische Rede hat immer ein Ziel. Sie will aufbauen, sie will ermutigen, sie will trösten. Und wie kann sich das jetzt vollziehen? Ganz wichtig, ich möchte das heute wirklich auch nochmal so sagen, ich glaube wirklich, dass es total wichtig ist, dass wir Zeiten einplanen in unserem Alltag, in unserem Tagesverlauf. Ich weiß selber, wie das ist, wenn die Kinder zu Hause Trouble machen, man arbeitet und unterwegs sind, aber es gibt immer Möglichkeiten, Zeitfenster einzuplanen, wo man sich sammelt und wo man sich auch öffnet für diese göttlichen Offenbarungen. Manche nennen das stille Zeit, für manche ist es ein Gebetsspaziergang. Aber es vollzieht sich so, dass Gott spricht, Gott redet und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also Jesus geht davon aus, wenn er spricht, dass seine Nachfolger diese Stimme auch hören. Und dann kommt es zu einer Interpretations- und Prüfungsphase und ich habe bei mir gemerkt, in bestimmten Fällen, ich war zwingend auf Hilfe anderer angewiesen. Ich kam mit manchen Sachen gar nicht klar. Ich wusste nicht, wie soll ich das verstehen? Was ist jetzt der nächste Schritt? Soll ich diese Person wirklich ansprechen? Und. Prophetische Rede führt uns zusammen im Idealfall. Keiner ist damit allein. Ich kann Bruder herbeirufen. Ich kann mit ihm in den Austausch gehen. Ich kann mit meiner Frau darüber sprechen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und anschließend kommt es zu einer gesegneten Anwendung. Ich möchte jetzt zwei eigene Erfahrungen mit euch teilen, die ja, mich auch schon ein Stück weit herausgefordert haben. Und zwar habe ich euch ein Bild mitgebracht von Christianes Großmutter. Das ist die Irmgard Kuschitzki. Warum erzähle ich das? Das ist eine ganz tolle Frau gewesen. Und die Irmgard war auch so für mich total der Segen, als ich in diese Familie eingeheiratet habe. Es gibt, glaube ich, auch welche, die sie kennen. Ich weiß zum Beispiel, Volkers Mutter kennt Irmgard, weil sie aus Bad Salzuflen kommt. Sie und ihr Mann haben über viele Jahrzehnte EC und landeskirchliche Gemeinschaft da geleitet. Er war in Bad Salzuflen bekannt als der fromme Bäcker. Und ich hatte eine besondere Beziehung zu ihr und so war es dann auch, dass ich an ihrem 90. Geburtstag eine Predigt gehalten habe. Ihr Mann hat auch gepredigt als Laienprediger und das war so ihr Herz. Ihr Herz war wirklich, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen Zugang bekommen zu Jesus. Und so habe ich gepredigt an ihrem 90. Geburtstag und die Predigt ging etwa so: Liebe Irmgard, du bist jetzt 90 Jahre und im Fußball ist es so, nach 90 Minuten ist eigentlich Schluss. Aber manchmal gibt es Situationen, da gibt der Schiedsrichter so eine Nachspielzeit. Dann wird dann angezeigt, +3, +4. Ich habe so den Eindruck, manche Schiedsrichter haben sich angewöhnt, dass das jetzt immer länger wird. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Irmgard, wir wissen es ja nicht, diese mathematische Variable, wir wissen es ja nicht, wie viele Jahre du jetzt noch bekommst, aber wir wissen auch, dass das ein altgriechischer Buchstabe ist, nämlich das Chi, und das ist der Anfangsbuchstabe von Christos. Also wenn wir in der griechischen Bibel Christos lesen, dann steht da am Anfang dieses Chi, und ich habe das dann so ihr zugesprochen, dass doch für sie jetzt einfach eine Zeit nochmal beginnt mit Jesus Christus und er alleine weiß, wie viele Jahre sie jetzt noch mit uns teilen darf. So weit, so gut. Und dann hatte ich einen richtig krassen und eindrücklichen Traum, von dem ich euch heute erzählen werde. Und zwar, ich habe die Irmgard ja regelmäßig besucht und wir saßen oft in ihrem Wohnzimmer, haben uns Fotobücher angeguckt und ich habe immer ganz neugierig so Fragen gestellt. Wie habt ihr das gemacht mit den 4 Kindern und Gemeinde? Und wow, das fand ich total spannend. So, und in diesem Traum war es so, ich war in ihrem Wohnzimmer und aus ihrem Schlafzimmer kam ein Bruder unserer Gemeinde auf mich zu. Ich sage jetzt gar nicht, wer das war, auf jeden Fall ein ganz, ganz lieber Bruder kam auf mich zu und sagte, wow, das ist ja wirklich eine gottesfürchtige Frau gewesen. Und geht aus dem Bild raus und dann kam Irmgard selbst auf mich zu, aber nicht als alte Frau, sondern so etwa in meinem Alter, kam auf mich zu mit offenen Armen und sagt, Christoph, ich freue mich so, dass du gekommen bist, nahm mich in den Arm und sagte, du Christoph, ich muss dir was sagen, in 2 Tagen gehe ich nach Hause. Und der Traum war zu Ende. Und dann habe ich Christiane davon erzählt und ich habe einfach gemerkt, es lässt mir keine Ruhe. Mit Christiane darüber gesprochen und habe jetzt geprüft und interpretiert, was habe ich da geträumt, sehr, sehr eindrücklich, ist da was Gutes dabei, was passiert da eigentlich gerade, habe das geprüft und habe ich so ein bisschen auch, ja, war ich mutig und habe meinen Schwiegereltern davon erzählt, habe ihnen diese SMS geschrieben, weil Jutta und Friedhelm, meine Schwiegereltern, die wohnen ja mit ihr in einem Haus. Und ich habe denen dann geschrieben, liebe Jutta, lieber Friedhelm, in der vergangenen Nacht hatte ich einen sehr eindrücklichen Traum mit und über Oma Irmgard. Mir ist heute Nachmittag klar geworden, dass ich morgen um die und die Uhrzeit so und so lange zu ihr möchte, dass ich mir nochmal Zeit nehmen möchte, um für sie zu beten, um Segensgebet über ihr zu lösen und mich dann auch von ihr verabschieden möchte. Ja, und meine Schwiegermutter hat geschrieben, yo, ich bin zu Hause, liebe Grüße Jutta. Also überhaupt nicht gefragt, so, was hast du da geträumt oder warum jetzt konkret? Okay. Und ich habe gemerkt, es ist gut, diesem Traum nachzugehen. Und ich war dann auch bei ihr und es war so wie in dem Traum, es war sonnendurchflutet. Der Bruder aus der Gemeinde war natürlich nicht da. Aber wir hatten eine so tolle Zeit zu zweit in ihrem Zimmer. Und in der Zeit war es bei uns so, dass es im Gebetskreis immer so um ein Kapitel aus dem Johannesevangelium ging. Johannes 10. Anita, du bist da, ne? Johannes 10. Und es war wirklich so, ich bin da hingefahren und ich hatte den Eindruck, dass ich Irmgard an dem Tag einen Vers zusprechen soll aus Johannes 10. Johannes 10, Vers 4. Ich muss einmal aufschlagen. Und dann habe ich ihr zugesprochen, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Das hatte ich so auf dem Herzen, ihr das so zuzusagen. Und habe dann noch für sie gebetet, mich von ihr verabschiedet und bin dann ja, gegangen und habe irgendwie einfach gemerkt, es war total gut, dem nachzugehen. Genau, und wer Lehrer ist, der weiß, so Ende November, Anfang Dezember, da ist richtig Druck auf dem Kessel, Termine ohne Ende, das muss noch fertig gemacht werden, das muss noch fertig gemacht werden. Und ich wäre einfach nicht zu Christianes Oma gefahren, wenn ich nicht diesen Traum gehabt hätte. Wenige Tage danach ist sie dann auch gestorben. Genau, ich weiß, ich muss mal mit meinen Schwiegereltern darüber sprechen, so wie sie das empfunden haben, aber sie ist wenige Tage später dann auch gestorben. Und was mich sehr berührt hat, war auf der Traueranzeige oben rechts den Vers, den sie wohl schon viele, viele Jahre vorher selbst ausgesucht hat. Da heißt es, durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Klar, es ist alles Stückwerk, es ist alles, wir sehen in einen Spiegel, es geschieht im Glauben, nicht im Schauen. Aber es hat mich so ermutigt und so bestärkt, wo ich einfach gesagt habe, ja, Gott spricht, er kann auch in Träumen sprechen und er initiiert wirklich Begegnung. Es war so gesegnet und ich habe dann natürlich mit Augenzwinkern gedacht, naja, es waren jetzt nicht 2 Tage, es waren 20 Tage. Okay, ja, mit Augenzwinkern. Aber Christiane hat zu mir gesagt, Christoph, wenn du diesen Traum nicht gehabt hättest, wenn du dem nicht nachgegangen wärst, du hättest diese Zeit dir mit ihr auch nicht genommen. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich euch einfach so Mut machen möchte, auch bei diesem Thema Gott spricht, mal wirklich auch euch einzulassen und mal wirklich auch hinzuschauen, wenn Gott dir Eindrücke gibt oder vielleicht auch Träume da sind, die sehr eindrücklich sind. Ich erzähle gleich noch kurz von einem zweiten Traum. Der Heilige Geist hat die Möglichkeit, auch durch solche Dinge zu uns zu reden. Und es ist gut, wenn Begegnungen auf diese Weise initiiert werden. Ich glaube, das ist gut und segensreich und das dürfen wir behalten. Ich möchte jetzt aber auch ganz ehrlich noch von einer Situation erzählen, die für mich eine richtig harte Nuss war und wo ich ziemlich an meine Grenzen gekommen bin und wo auch noch mal deutlich wird, wie wichtig es ist, wenn man etwas hört, wenn man etwas sieht, wenn man Eindrücke hat, es gründlich zu prüfen. Einer meiner besten Freunde wohnt im Allgäu und da bin ich im Oktober 2023 hingefahren. Und es war auch sein Wunsch, dass ich noch bis Montagmorgen bleibe. Und dann bin ich auch mit ihm in den Gottesdienst gegangen. Und das war ganz anders als bei uns in dieser Gemeinde in Kempten. Also bei uns ist ja alles so sehr strukturiert und sehr ordentlich und jeder sitzt an seinem Platz. Und da war es zum Beispiel so, im Lobpreis- und Anbetungsteil, da war so ein kleiner Platz, da konnte man sich auf so ein Kniekissen begeben und beten und da war so ein kleines Lichtkreuz, konnte man sich sehr frei fühlen. Ich habe das gemacht und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie Leute mir Hände aufgelegt haben und auch für mich gebetet haben. Ich habe das aber nicht verstanden, aber es war nicht unangenehm oder so. Und dann in der darauffolgenden Nacht von Sonntag auf Montag hatte ich bei unseren Freunden in der Wohnung einen richtig eindrücklichen Traum, der mich eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres beschäftigt hat. Von dem will ich nur kurz erzählen. Es war auch eine Situation, ich war in einem Raum, Stimmengemurmel, und ein Mann ist so in den Raum reingepoltert und hat hämisch gelacht und richtig selbstgerecht gelacht. Aber das war total skurril und irritierend, weil dieser Mann, der war von Kopf bis die ganze Kleidung, die er am Körper hatte, war er total beschmiert und sah total unansehnlich aus und hat aber so gelacht. Ja, das Problem, was ich jetzt nur mit diesem Traum hatte, ist, ich habe diesen Mann tatsächlich im Traum direkt erkannt, habe sein Gesicht erkannt und wusste, das ist dieser Mann. Und ich kenne diesen Mann nicht persönlich, sondern ich kenne seinen Arbeitsplatz. Ich begegne ihm regelmäßig, aber überhaupt gar keine Beziehung zu diesem Mann. Und jetzt habe ich auf einmal dieses Bild. Und ich kürze das jetzt ab, weil sonst wird es einfach zu lang. Es war wirklich jetzt ein Prozess von mehr als einem Jahr, wo ich immer wieder auch versucht habe, mich diesem Mann zu nähern. Und es gab auch Gespräche mit diesem Mann. Und es war aber zuletzt so, dass ich gemerkt habe, ich brauche Brüder, die mir da helfen, solche Bilder auch auszulegen und mich auch so ein bisschen anzulernen, damit umzugehen. Weil es war dann teilweise schon so, dass ich immer so geschwankt habe zwischen, lade ich ihn einfach bei uns in die Gemeinschaft ein, ich war oft mit dem Veranstaltungsprogramm von uns da, oder gehe ich vielleicht sogar den Schritt und sage ihm, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen, ich habe von Ihnen geträumt. Und da gab es schon welche, die gesagt haben, oh, pass auf, darfst du auf gar keinen Fall machen. Und manche gesagt haben, doch, vielleicht braucht er das gerade. Und da merkst du schon, dieses Prüfen ist enorm wichtig, nicht einfach so losrennen. Und ich hatte dann eine Situation bei uns in der Wohnung, wo ich dann gesagt habe, Gott, ich merke jetzt schon ganz ehrlich in meinem Herzen, ich versuche schon, Situationen auch so herbeizuführen. Und da war ich schon auch der, der echt auch so ein bisschen Regie geführt hat und immer wieder geguckt hat, na, gibt es Möglichkeiten, wo ich ihm begegnen kann und dann sagen kann, hier, landeskirchliche Gemeinschaft und ach übrigens, da war noch was mit dem Traum. Und da habe ich gemerkt, es ist jetzt total gut, das loszulassen, Gott einfach hinzulegen. Und dann bin ich eines Morgens hingefahren, hatte vorher gebetet und gesagt, Herr, wenn er jetzt da ist, dann lade ich ihn zum Weihnachtsgottesdienst ein. Dann sage ich, wir haben einen super Weihnachtsgottesdienst, da müssen Sie dabei sein. Und wenn er nicht da ist, hey, dann dann ist er nicht da. Dann darf ich das aber auch loslassen. Und er war nicht da. Und ich weiß nicht, Christian hat, glaube ich, mal mitgezählt, wie oft ich da versucht habe, irgendwas möglich zu machen. Gott hat dort keine wirkliche Begegnung möglich gemacht. Es war wirklich so, wenn ich kurz davor war, klingelt sein Handy am Gürtel, die Marktleitung ruft ihn, er ist weg. Ich stehe da mit meinem Programm und denke, na wunderbar. Bei diesen Eindrücken oder bei diesen Offenbarungen ist es wichtig, die Jahreslosung sagt jetzt wirklich ganz klar, prüft alles. Deswegen sage ich euch auch, wenn ihr da Eindrücke habt, geht da nicht einfach so drüber hinweg und schiebt das so beiseite, so nach dem Motto, ja, war halt nur ein Albtraum. Ich habe auch gemerkt bei diesem Mann, den ich nicht kenne, Gott hat mich in dieser Zeit wirklich in seine Gegenwart gezogen, weil ich total abhängig war von Gott, wo ich oft gesagt habe, Herr, was soll ich jetzt machen, wie geht's weiter? Gott hat da an mir gearbeitet, das hat mir auch ein Mann bestätigt. Gut ist bei göttlichen Offenbarungen, wenn wir erkennen, das führt uns zusammen. Weil das ist auch voll das Anliegen von Paulus gewesen, dass Gemeinde erbaut und ermutigt wird und dass Gemeinschaft gefördert wird. Gut ist immer das, was uns von Lieblosigkeit befreit. Gut ist auch das, was uns rauszieht aus diesem um uns selbst Kreisen, wo wir uns eigentlich nur noch mit unseren Gedanken beschäftigen, da hat Gott wirklich auch Möglichkeiten, uns mal anzusprechen und zu sagen, hey, denk auch mal die Menschen in deinem Umfeld oder den Menschen, denen du sonst so im Alltag begegnest, da kann Gott auch Eindrücke geben, dass man sagt, sprich den doch einfach mal an oder lad den doch mal ein. Und ich glaube, gut ist auch immer das, was uns anlernt, die Stimme Jesu ja, zu hören und auch zu verstehen. Gut ist das, was uns Gottes Wort lieb macht. Wenn wir in der stillen Zeit oder in Gottesdiensten Momente haben, wo uns ein Wort wirklich besonders lieb wird, dann kann es auch ein Reden des Heiligen Geistes sein, mit diesem Wort im Alltag zu gehen, das vielleicht auch zu teilen, darüber in den Austausch zu kommen. Und ich glaube, auch gut ist das, was uns flexibel und dynamisch macht und so Bequemlichkeit rausdrängt. Jetzt sagt Paulus aber auch, und das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, prüft alles, es gibt was Gutes, aber es gibt auch so eine Kehrseite oder es gibt halt eben auch etwas Böses. Und da musste ich echt schon so überlegen, ja, was kann das denn sein? Was ist jetzt nicht gut? Und da habe ich zum Beispiel bei mir selber gemerkt, nicht gut ist es, wenn unsere Kernaufgaben dauerhaft aus dem Blick geraten. Damit, ich will das kurz erläutern und beschreiben. Paulus sagt, ja, wir sollen uns ausstrecken nach prophetischer Rede, wir sollen uns auch ausstrecken nach den Geistesgaben. Ich finde das auch total wichtig. Ich glaube auch, dass das wahr ist. Aber wenn es dazu führt, dass die Kernberufung, die du hast, ich jetzt zum Beispiel Vater zu sein oder auch für, ich bin, Schüler sind mir anvertraut, ich habe ein Ehrenamt hier in der Gemeinde, ja, wenn das leidet oder wenn man quasi dann nur noch unterwegs ist und nach irgendwelchen Highlights sucht oder nach irgendwelchen göttlichen Offenbarungen und man gar nicht mehr bei seinem Kerngeschäft bleibt, ich glaube, dann wird es gefährlich und dann muss man wirklich gut gucken, ob das noch gut ist, diesen oder manchen Impulsen auch nachzugehen. Ich glaube, nicht gut ist auch, wenn wir spüren, diese Tür, die müssten wir jetzt aus eigener Kraft aufstoßen. Das ist zum Beispiel was, was ich selber auch schon gemerkt habe, wo ich vielleicht auch als Typ dann zu neige, dass ich sage, oh, jetzt will ich auch den Showdown, so, jetzt möchte ich auch raus mit dem, was ich habe. Und da wirklich zu hören, ist jetzt überhaupt Raum dafür da? Gibt Gott diesen Raum überhaupt frei? Macht es jetzt Sinn, ihm das so zu sagen oder ihm das auch zuzusprechen? Und das hat wirklich mit Hören und mit Sensibilität zu tun. Und das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, ich habe einen klaren Wunsch und auch so ein Anliegen mit der Predigt zu sagen, prophetische Rede ist total gut, wenn sie uns erbaut, wenn sie uns tröstet, aber wenn Beklemmung reinkommt oder so eine Unfreiheit, unsere Wege säumen, dann würde ich eher sagen, Vorsicht, denn es gilt immer, da wo der Geist des Herrn ist, da herrscht Freiheit. Und damit würde ich gerne schließen und noch ein Gebet sprechen. Ja, guter Vater, wir danken dir dafür, dass du diesen Geist auch gegeben hast, dass er nicht nur Königen vorbehalten ist oder bestimmten Männern, so wie das im Alten Testament war, sondern ich danke dir, dass wir in einer Zeit leben, wo du den Heiligen Geist in uns hineingegeben hast. Und danke auch, dass du uns ermutigen möchtest, von diesem Geist auch Gebrauch zu machen. Ich möchte dich bitten, auch für alle, die heute hier sind, auch die jetzt zuhören über das Zoom-Meeting, möchte ich dich einfach bitten, dass du uns einfach ja immer wieder auch die Kraft gibst, auch Freiräume zu schaffen, dass wir dich hören können, dass du uns das wieder wichtig machst, dir Gehör zu schenken, Stille zu sein, dass du uns dann aber auch hilfst bei der Prüfung der Dinge, die wir wahrnehmen und hören. Segne du uns und lass uns jetzt gemeinsam dir einfach weiter dienen an diesem Sonntag. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Ja, und wir singen jetzt das Lied Geist des Vaters.